Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Sind ETFs noch die richtige Wahl für 2025? Du kennst sicher auch dieses Problem. Viele Experten schlagen Alarm, warnen vor einer Blase am Aktienmarkt, vor schlechten Renditen für die kommenden Jahre und manche stellen sogar das ganze Finanzsystem in Frage. Du fühlst dich verunsichert oder genervt davon, dann musst du unbedingt dieses Video schauen vor 2025. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt's ein verdammt wichtiges Video für alle Aktienanleger und vor allem für ETF-Anleger, denn heute müssen wir ja Klartext sprechen und auf einige kritische Warnungen schauen. Das werde ich heute alles ja fundamental und vor allem umfassend rational für euch einordnen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben, eine Algorithmusschelle da und wir legen sofort los. Ja, Warnungen gibt's gerade aus allen Ecken und die prominenteste von der Wall Street kam wahrscheinlich von Goldman Sachs, zuletzt von David Kostin, und der warnt vor schlechten Renditen bei US-Aktien, vor einem verlorenen Jahrzehnt sogar. Er prognostiziert für die kommenden 10 Jahre gerade mal mickrige 3% nominal. Das heißt, da wäre noch nicht mal die Inflation abgezogen. Trotzdem 3% wären nominal ziemlich mickrig, real dann natürlich noch viel, viel mickriger. Und der ein oder andere deutsche Promi, der geht sogar noch viel, viel weiter, wie hier Richard David Precht im Podcast Lanz und Precht.
Zocken an der Börse. Ich halte die Zukunft des Finanzsystems für enorm fragil.
Ja, den Zockervorwurf, den kennen wir als Anleger ja schon, aber Precht geht ja nochmal einen Schritt weiter, und zwar Finanzsystem ja enorm fragil. Das werden wir uns heute mal wirklich richtig rational und in der Tiefe anschauen. Was ist an diesem Vorwurf dran? Und vor allem, wenn man sich dann aufstellt dafür, was erscheint dann sinnvoller und was weniger sinnvoll? Und da wird es spannend, was dann von Prechts Vorwürfen übrig bleibt. Wir starten gleich voll durch, Leute, aber vorher gibt's ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, ein Highlight für euch, und zwar ein neues E-Book von mir. Der ein oder andere wird in diesem Jahr sicherlich das erste E-Book gelesen haben, was ich in diesem Jahr rausgebracht habe, und zwar 50 Denkfehler, die dich arm machen und wie du bessere finanzielle Entscheidungen triffst. Und jetzt gibt's die Fortsetzung. Und zwar ein ETF-Spezial. Erstmal nochmal herzlichen Dank, Leute, für euer tolles Feedback zum ersten E-Book. Jetzt gibt's das zweite. Es sind jetzt 10 ETF-Denkfehler, die dich arm machen, weil so viele gefragt haben, ja, nochmal hier ETFs und nochmal ein bisschen mehr und genauer. Und da habe ich jetzt wirklich alles reingepackt, gerade für ETF-Anleger. Ja, da erfährst du wirklich das Wichtigste, was du wissen musst. Und das Beste ist, es ist gratis und ihr könnt euch jetzt das E-Book brandfrisch runterladen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir sind ja noch im Dezember im Jahr 2024, schauen aber jetzt schon mal auf die Checkliste für 2025. Was müssen Anleger, ETF-Anleger erledigt haben? Schauen wir auf die wichtigsten Fragen. Ganz klar, hast du eine langfristige Strategie? Die Frage kann man sich nicht oft genug stellen, gerade wenn man vielleicht noch am Anfang ist. Hast du deine Strategie aber auch nicht verkompliziert? Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du deine Kosten im Griff? Hast du darauf geachtet? Und auch Themen wie Rebalancing. Alle Fragen, die hier gestellt werden, die werden dann auch noch im E-Book vertieft. Also wer jetzt sagt, ah, Rebalancing, wie mache ich das am besten? Was ist das genau? Also einfach E-Book kostenlos downloaden, da findet ihr zu allem mehr. Zum Beispiel auch zum Thema Währung, das kann bei ETFs auch eine Rolle spielen. Dann auch ESG zum Beispiel, kritisch hinterfragt. Oder auch die Liquidität eines ETFs, auch wichtig. Das sind auch Themen, auch im E-Book mit drin. Dann auch das Thema Steuern. Hast du einen Freistellungsauftrag oder hast du auf dem Schirm, dass du den dann ja stellen musst? Ist das ein Thema ausschütten versus thesaurierend, auch ganz, ganz wichtig beim Thema Steuern, sich da vorher drüber Gedanken zu machen. Auch das Thema Vorabpauschale ist mittlerweile ja ein unangenehmes und ja ein Thema, das wir erst seit kurzem auf dem Schirm haben. Und dann natürlich, ja, für alle Anleger, egal ob ETF oder nicht, hast du einen Plan, wenn dann doch mal eine größere Korrektur kommen sollte? Und da machen wir jetzt mal ein Beispiel, wie Profis mit Cash umgehen, wenn man eine Cash-Reserve hat oder wenn vielleicht der ein oder andere jetzt drüber nachdenkt. Kurse sind stark gestiegen, vielleicht nimmt man irgendwo mal ein bisschen Gewinne mit, vielleicht auch bei der einen oder anderen Einzelaktie, die komplett heiß gelaufen ist. Also wenn man Cash schon hat oder aufbaut oder frisches Cash reinkommt und es sollte doch mal nach unten gehen, ja, dann schau mal drauf, wie könnte man das machen? Und das entscheidet bitte jeder selber. Das ist hier keine Anlageberatung. Das ist jetzt ein Beispiel in etwa, wie ich es machen würde. Mit 1.000 Euro, das kann man natürlich hochrechnen, ob das jetzt 1.000, 10.000 oder 10 Millionen sind. Es geht ja um die prozentuale Verteilung. Und wir schauen mal, wenn der Markt um 10% fällt, was so ungefähr alle 11 Monate im Schnitt vorkommt, kann natürlich auch deutlich seltener oder öfter vorkommen, dann würden wir jetzt 250 Euro, also das wären 25% investieren. Bei 20%, das kommt dann schon eher seltener vor, so alle 4 Jahre im Schnitt, da wären es dann 350 Euro, also dann würden wir ein bisschen mehr reinlegen. 35%, wenn der Markt um 30% fällt, das kommt schon selten vor, eher so alle 10 Jahre dann mal. 150 Euro, 40%, das ist dann schon heftig. Das kommt dann vielleicht mal, ja, nicht ständig vor. Vielleicht mal alle paar Dekaden, 125 Euro und 50% oder mehr. Ja, das sind dann schon eher so Jahrhundertereignisse. Das kommt jetzt nicht jedes Jahr vor und auch nicht in jedem Jahrzehnt. Dann wären es auch nochmal 125 Euro. Man kann das natürlich selber variieren. Ganz wichtig, wer langfristig anlegt, der sollte einfach mal alles ausblenden und sich das immer wieder bewusst machen, was Aktien langfristig gebracht haben. Und das sind seit über 200 Jahren 6,9% jährlich im Schnitt und zwar nach der Inflation, also real. Das ist schon sehr, sehr stark und da kann nichts anderes ansatzweise mit diesem langen Track Record mithalten. Ganz wichtig jedoch, und das wird im E-Book auch nochmal genauer erläutert, die Gefahr, wenn man gerade mit ETFs hantiert, wenn man auch eine gute Strategie hat, dann kann man trotzdem natürlich Fehler machen. Du kannst im richtigen Fahrzeug sitzen, in einem ETF, in einem ganz rationalen und perfekten Portfolio. Du kannst aber trotzdem ohne Führerschein unterwegs sein. Und da gibt's ja die berühmte Studie Abusing ETFs. Also es bringt dann nichts, wenn Anleger mit ETFs zocken oder wenn sie ihre Strategie nicht durchhalten. Das muss man sich immer bewusst machen. Ein ETF darf kein Alibi sein nach dem Motto, ey, ich handle jetzt mit ETFs, mach aber lauter Mist damit. Also eine Strategie ist nur so gut, wie man sie dann eben am Ende umsetzt und vor allem langfristig durchzieht. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Sollte man jetzt weiter durchziehen oder Gewinne mitnehmen? Ja, sind ETFs oder Aktien gerade noch das, wo man voll investiert sein sollte? Denn Aktien sind ja zuletzt stark gestiegen und das ist richtig. Wir schauen mal auf diesen Chart. Ja, in diesem Jahr 2024 hat der S&P 500 eines der stärksten überhaupt hingelegt. Das ist ein sehr, sehr starker Anstieg und im Jahr davor sind Aktien ja auch schon gestiegen. Die Frage jetzt, wie geht's weiter? Und da schauen wir doch jetzt einfach mal auf die Zahlen und überlegen uns, was passiert, wenn ich an irgendeinem Tag ganz zufällig investiere oder bei einem Allzeithoch, bei einem neuen. Und hier seht ihr es, das ist jetzt von 1988 bis 2023 und in grün seht ihr, man investiert bei einem neuen Allzeithoch in Grau an irgendeinem Tag. Und ihr seht, bei einem neuen Allzeithoch zu investieren, wenn man ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre weitergeht, dann ist die Rendite im Schnitt immer höher. Und unten, da tut sich relativ wenig nach 3 oder 6 Monaten. Also Angst vor Allzeithochs ist für Anleger, die mittel- bis langfristig investiert sind, einfach ein Fehler. Und die Experten von Nordea haben das mal ausgerechnet und diesen Mythos auf den Prüfstand gestellt nach dem Motto, ich gehe jetzt an die Seitenlinie und warte, bis es dann richtig, richtig scheppert. Wir haben es gerade gesehen, dass das eben dann nicht alle 1-2 Jahre passiert, dass der Markt um 40% oder 50% crasht. Und hier können wir auf den Chart schauen. Die Wahrscheinlichkeiten stehen einfach gegen einen, dass man sagt, ich warte auf den perfekten Zeitpunkt, dann steige ich ein. Und wenn es richtig blöd läuft, dann werden einfach die Opportunitätskosten verdammt hoch. Und je länger es dauert und wenn der Markt dann steigt, dann brauche ich irgendwann so einen Monster-Crash, dass es sich wirklich lohnt einzusteigen. Also, dass ich dann nicht schon so viele Opportunitätskosten angehäuft habe. Es ist einfach nicht rational, heute nicht zu investieren beziehungsweise nicht investiert zu sein. Wichtig, man kann eine Cash-Reserve haben. Ich habe momentan auch so ungefähr 10% Cash. Das ist vielleicht besser fürs Gefühl. Man kann immer wieder Chancen nutzen. Es gibt immer wieder Rücksetzer. Das ist völlig okay, 10% oder vielleicht 20%. Aber auf 70%, 80%, 90% Cash zu sitzen, das ist einfach, ja, das sagen die Fakten, das sagt die Mathematik, das ist nicht gut. Und jetzt kommen wir zu einem beliebten Vorwurf, der auch von Goldman Sachs kommt oder zu einer Prognose besser gesagt, nach dem Motto, die Aktienmärkte sind stark gestiegen. Das heißt, was quasi gestern verfrühstückt wurde, das kann morgen nicht mehr verfrühstückt werden. Also die Rendite wird in Zukunft geringer ausfallen. Schauen wir uns das mal an. Das sind jetzt die erwarteten Renditen. Das ist jetzt hier von Morningstar und zwar für die kommenden 10 Jahre. Und da sehen wir jetzt bei den Vereinigten Staaten, da sind wir ganz weit unten unter 4%, weil der Aktienmarkt natürlich gut gelaufen ist. Und dann sehen wir ganz vorne hier zum Beispiel jetzt Korea mit knapp 12%, China und Brasilien. Und warum ist das jetzt interessant, vor allem auch für ETF-Anleger? Ja, weil die USA eben hohes Gewicht haben, sehr, sehr hohes Gewicht, gerade weil es so gut gelaufen ist, können wir hier nochmal draufschauen. US-Aktien machen über 70% des MSCI World aus und deswegen macht sich der ein oder andere da vielleicht auch Gedanken, ist jetzt mein MSCI World ETF zum Beispiel noch gut oder ist das jetzt verkehrt, weil da ist viel USA drin und dann läuft es in den kommenden Jahren schlechter. Schauen wir doch mal, was solche Gewinnerwartungen oder Renditeerwartungen, besser gesagt, in der Vergangenheit so gebracht haben. Und da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen, aber das hat jetzt schon einen gewissen Track Record. Wir gehen nämlich mal in den Corona-Crash oder kurz danach zurück und zwar in den April 2020. Und damals hat JP Morgan Folgendes hier ausgerechnet. Nach dem Crash oder der heftigen Korrektur im März 2020 sind die Renditeerwartungen gestiegen. Das ist natürlich grundsätzlich logisch. Klar, wenn Aktienmärkte einbrechen, dann steigt die Renditeerwartung. Das Problem ist nur, wo ist sie dann höher, wo ist sie niedriger? Und hier seht ihr, wer war da der größte Favorit? Es waren hier die Schwellenländer mit 10,5%. Also das war jetzt dann der 31. März 2020. Und US Large Caps hier auch noch gut mit 7,2%, aber weniger als Aktien weltweit und auch zum Beispiel weniger als hier Eurozone. Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Ja, nach mehr als 4,5 Jahren ist was am schlechtesten gelaufen? Richtig, MSCI Emerging Markets, also die Schwellenländer, sind am schlechtesten gelaufen, obwohl sie vor fast 5 Jahren die theoretisch hier jetzt höchste Renditeerwartung hatten. Und die niedrigste Renditeerwartung, US Large Caps, jetzt mal hier dargestellt durch den S&P 500, ist in Euro gerechnet jetzt hier, das ist wichtig. Am besten.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Gelaufen. Also da seht ihr schon, solche Renditeerwartungen sind immer mit großer Vorsicht zu genießen. Woran liegt das unter anderem? Naja, ganz einfach, die Aktienmärkte spiegeln eben Erwartungen wider, also was die Märkte eben am besten einschätzen. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens, natürlich die Gewinne der Unternehmen. Das ist es langfristig vor allem. Und deswegen machen viele auch immer einen Fehler. Das erkläre ich auch im E-Book noch deutlich genauer. Sie verwechseln Wirtschaftswachstum in einem Land mit der Börse. Es ist aber natürlich nicht das ganze Wachstum der Wirtschaft an der Börse wiedergespiegelt, sondern da sind eben bestimmte Unternehmen. Und hier sieht man das sehr, sehr schön immer wieder am Beispiel China. Da seht ihr das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt hier in, ja, grün, würde ich mal sagen, oder türkis. Das steigt schon seit vielen Jahren. Aber was macht der MSCI China in dunkelblau? Naja, der läuft ziemlich bescheiden. Und warum? Weil wir eben die Earnings sehen vom MSCI China und die laufen halt auch relativ bescheiden. Und das ist es. Es sind die Unternehmensgewinne und da hilft dann auch irgendeine Renditeerwartung nichts oder irgendwie ein steigendes GDP, sondern es kommt auf die Unternehmensgewinne an und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Risiko, was viele fürchten. Und zwar, wenn wir vor allem auf den US-Aktienmarkt schauen, dass nur wenige große Aktien wie Nvidia, wie Apple, wie Microsoft, wie Amazon oder Tesla, dass die eben sehr viel Gewicht haben und sehr viel Raum in diesen Indizes einnehmen. Und das soll ein schlechter Vorbote sein, wenn eben diese Aktien dann irgendwann mal nicht mehr so stark laufen, dass das eben dann die Märkte stark unter Druck bringt. Das ist natürlich so gesehen ein fairer Punkt, wenn wir davon ausgehen, dass diese Aktien maßlos überbewertet sind und wenn wir davon ausgehen, dass 2025 die größten Aktien alle zusammenbrechen und um 50% oder 60% fallen, dann würde es natürlich sicherlich eine sehr schlechte Aktienperformance geben. Aber das ist einfach mal irgendeine Annahme. Und wenn wir uns mal die Fakten anschauen, dann ist es eben nichts Außergewöhnliches, dass sehr viele Aktien sehr schlecht laufen und eben nur wenige Aktien sehr, sehr gut. Das Ganze hat JP Morgan schon mal genauer untersucht und zwar in einem Zeitraum zwischen 1980 und 2014. Sie haben sich den Russell 3000 angeschaut und die meisten Aktien, viele Aktien sind eine Katastrophe. Und zwar haben 40% des Index, also 3000 Aktien sind da drin, der Russell 3000, 40% haben in diesem Zeitraum 70% oder mehr verloren. Also eine absolute Katastrophe. Und nur 7% der Unternehmen haben wirklich sehr, sehr gut performt. Wir können uns das hier mal anschauen, die Verteilung. Und ihr seht links hier gehen viele Balken oben raus. Ja, und der Median ist da. Da ist die Performance aber nicht wirklich gut. Da ist sehr, sehr viel im Minus, teilweise heftig im Minus. Und ihr seht rechts hier die extremen Gewinner, da sehen wir die Balken kaum, weil das sind einfach sehr, sehr wenige und es reichen eben sehr wenige Aktien, die extrem gut laufen, um dann den Index nach oben zu pushen und die Index-Performance, die war in diesem Zeitraum gigantisch. Der Index hat sich nämlich ver-73-facht, also das ist mal ein gutes Beispiel dafür, wie das in der Realität aussieht. Und es gab es eben schon sehr oft, dass nur wenige Aktien für die Index-Performance verantwortlich sind, zum Beispiel auch an der Nasdaq oder beim Nasdaq 100, besser gesagt. Hier seht ihr mal die Übersicht und da seht ihr jetzt rechts die Anzahl von Aktien, die für 50% des Index-Returns, also des Returns vom Nasdaq 100 verantwortlich waren. Und das waren oft nur 2, 3 oder eben 4 Aktien. So war es auch im Jahr 2023. Und natürlich, wie gesagt, es gäbe das Worst-Case-Szenario, dass alle Aktien, die jetzt viel Gewicht haben, dass die kollabieren. Dann wäre das natürlich ein schwieriges Aktienjahr, aber selbst dann kommen natürlich wieder andere Aktien nach oben, denn es wird immer Aktien geben, die gut performen. Und jetzt kommen wir zu Prechts These, Weltfinanzsystem enorm fragil. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man zu dieser These? Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Erstens kann ich natürlich sagen, die Welt war noch nie so riskant und so gefährlich und die Politik. Ja, die Meinung kann man natürlich haben, aber jetzt ist schon die Frage, ist das viel Gefühl, ist das vor allem viel Theorie, dass ich sage, ich finde das kompliziert und da muss jetzt irgendwas passieren. Also das ist schon mal die erste Frage. Da wird es schon sehr, sehr dünn an Fakten. Dann kann man natürlich auf die hohen Schulden schauen. Ja, okay, das ist natürlich ein Punkt. Die Schulden weltweit sind sehr, sehr hoch. Da ist natürlich aber ein Punkt, den man nennen muss. Schulden steht auch Vermögen gegenüber. Trotzdem, klar, das ist ein Problem. Das kann man nicht wegdiskutieren und die Schulden können nicht immer weiter steigen, weil sonst gibt's sicherlich mal irgendwelche Probleme. Okay, das ist ein fairer Punkt. Und sonst kann man natürlich sagen, ich glaube einfach, dass das so ist. Ja, man kann solche Thesen aufstellen. Jetzt sagen wir einfach mal, er hätte recht. Also das Finanzsystem ist fragil und es gibt da früher oder später Probleme. Jetzt müssen wir mal einen Schritt zurücktreten, entweder zurück oder vielleicht nach oben. Und wir nehmen jetzt mal die Vogelperspektive, die Metaebene ein und schauen uns mal an, wie ist denn der Finanzmarkt eigentlich so strukturiert? Und Prechts These ist denn in diesem Podcast ging es um das Thema Rente und auch um das Thema Aktienrente, wo er dann gesagt hat, ein bisschen an der Börse zocken und das hilft sowieso nichts, das ist viel zu wenig, dass es viel zu wenig ist, wenn man 1-2% da reintut, da bin ich bei ihm, aber dass das Zockerei an der Börse ist und dass Aktien eine schlechte Wahl sind, weil das Finanzsystem so instabil wäre, das ist seine These. Jetzt schauen wir uns das mal an. Es gibt 4 originäre Anlageklassen, wenn wir uns das jetzt mal in der Theorie anschauen. Wir sagen jetzt mal, es gibt Immobilien, dann gibt es Rohstoffe, da zählt man natürlich sämtliche Rohstoffe dazu, aber auch wäre da Gold natürlich dabei und da würde man jetzt auch den Bitcoin einordnen. Und jetzt kommen wir zu 2 wichtigen Kategorien, nämlich einmal Aktien und Schuldverhältnisse. Das wäre zum Beispiel Bankguthaben oder Anleihen. Natürlich gibt es Unternehmensanleihen, also ich leihe Unternehmen Geld, also das sind dann Verbindlichkeiten und Forderungen, oder ich leihe Staaten Geld. Das wäre der Klassiker. Und jetzt ist das eine Fremdkapital und das andere ist Eigenkapital. Und jetzt nehmen wir mal an, es gäbe jetzt wirklich einen Finanzcrash. Precht hätte recht, das Finanzsystem bricht zusammen. Und jetzt ist ja die Frage, was will ich dann haben? Also Herr Precht hat, soweit ich weiß, keine Aktien, ist kein Fan davon, aber er muss ja sein Geld auch irgendwo haben. Also er hat es dann vielleicht auf der Bank liegen, er hat es vielleicht in Anleihen, er hat es vielleicht auch in Immobilien, was weiß ich, aber Aktien scheint er nicht gut zu finden. Dann ist ja die Frage, ist jetzt zum Beispiel Fremdkapital, Schuldverschreibungen, ist das die beste Lösung, wenn die Welt überschuldet ist, wenn es dann vielleicht Haircuts gibt zum Beispiel, also wenn Staaten ihre Schulden nicht mehr bedienen können oder wenn Anleihen auch von Unternehmen vielleicht nicht mehr bedient werden, ist das so schlau? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte natürlich dann lieber Gold, ich hätte auch gerne Bitcoin. Natürlich sind Immobilien dann auch keine schlechte Idee, da können natürlich die Preise dann auch kollabieren in einer Wirtschaftskrise, klar, aber die Immobilie, die ist zumindest da, die wird jetzt nicht über Nacht verschwinden. Und ich will natürlich trotzdem Aktien haben, auch wenn die natürlich stark fallen könnten. Trotzdem, woran bin ich beteiligt? Ich bin an Unternehmen beteiligt. Ich bin an der Weltwirtschaft beteiligt. Und wenn wir jetzt nicht der ultimative Crash-Prophet sind, der sagt, es wird alles zusammenbrechen und nie wieder aufstehen, dann bin ich doch viel lieber an der Weltwirtschaft beteiligt. Denn was bringt Eigenkapital? Es bringt langfristig deutlich höhere Rendite als Fremdkapital und es wird einfach Wertschöpfung betrieben. Und das, lieber Herr Precht, ist dann, auch wenn es schlecht laufen sollte, langfristig aus meiner Sicht eindeutig die bessere Lösung. Und das muss man eben auch mal sehen. Also Thesen aufzustellen, aber dann daraus, die eh schon fragwürdig sind, aber daraus dann auch noch die falschen Schlüsse zu ziehen, das ist natürlich dann doppelt schwierig. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentar. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich mal klar macht, wenn ich vom Zusammenbruch rede oder vom Finanzsystem, das kollabiert, ja, dann ist wirklich die Frage, wenn ich das Geld dann alles auf der Bank habe, ja, ob das dann die beste Lösung ist. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem Kollegen Kostin von Goldman Sachs, der ja schlechte Aktienrenditen in Aussicht stellt. Schau mal auf seine oder eine seiner jüngeren Prognosen und die ist noch gar nicht lange her. Und die ist hier, habe ich gefunden, bei Kapital. Aus dem Februar 2023, hier seht ihr es, 17.02.2023, Goldman Sachs-Strategie Kostin sagt, bestenfalls bleibt alles konstant. Und ich zitiere, Goldman Sachs-Strategie David Kostin warnt vor drohenden Kursverlusten bei US-Aktien. Chancen auf schnelle Kursgewinne gäbe es praktisch nicht, weil es bei den Unternehmensgewinnen kein Wachstum mehr gäbe. Und was ist draus geworden? Nicht so gut gealtert, die Prognose. Ja, schauen wir doch einfach mal auf den Nasdaq 100. Der stand am 17. Februar 2023 noch bei 12.358 Punkten, seitdem um 68% gestiegen. Ja, schnelle Kursgewinne nicht möglich. Aua, aua, das tut schon fast ein bisschen weh. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen. Selbst wenn wir jetzt von dieser Basis 20 oder 30% runterfallen sollten, dann hat man nicht 20 oder 30% verloren, denn man muss ja den langen Zeitstrahl sehen. Ich habe ja zum Beispiel jetzt alleine seit der Warnung von Kostin im Februar 2023 habe ich 68% Rendite gemacht. Der Nasdaq ist jetzt hier um 8000 Punkte gestiegen. Also selbst wenn ich davon jetzt einiges wieder wegnehme, ja, bin ich trotzdem noch dick im Plus und da haben wir noch die Grafik hier. Man muss sich eben klar machen, in Bullenmärkten verdient man eben sehr, sehr viel Geld. In Bärenmärkten wird natürlich wieder was davon vernichtet, aber wenn ich in den Bullenmärkten nicht dabei bin und versuche zu timen und habe da ein schlechtes Händchen und bin da eben nicht investiert, dann kann das eben einfach sehr, sehr wehtun. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Im Zweifel ist es am besten, immer investiert zu sein. Man kann natürlich ein bisschen was steuern, man kann mit Cash natürlich ein bisschen hantieren. Völlig klar, man sollte es aber nicht übertreiben, denn langfristig sind ETFs eine sehr gute Lösung und Time ist eben besser als Timing. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf euer Feedback zu meinem Buch, zu meinem gratis E-Book. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Also 10 ETF-Denkfehler, die dich arm machen. Ich wünsche euch viel Freude damit und hoffe, es gefällt euch und hilft euch weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Natürlich gerne Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.